Klinische Psychologie und Psychotherapie für Bachelor. Band 2. Therapieverfahren. Herausgegeben von Matthias Berking und Winfried Rief. Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag. Gelesen von Philipp Köhl. Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Weitere kostenlose Lern- und Dozentenmaterialien zu diesem Buch finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de. Kapitel 10 Entspannungsverfahren von David Daniel Ebert und Judith Kowalski. Abschnitt 10.1 Ziele und Grundlagen. Das Ziel von Entspannungsverfahren besteht darin, zu lernen, einen psychophysiologischen Entspannungszustand gezielt herstellen zu können. Entspannungsreaktionen dienen Regenerationszwecken und stellen ein Gegengewicht zur Stressreaktion dar, die dem Organismus eine Anpassung an Belastungssituationen ermöglicht. Entspannung beschreibt dabei einen psychophysiologischen Prozess, bei dem es zu einer Absenkung des allgemeinen Erregungsniveaus kommt. Auf der psychologischen Ebene geht dies oft mit einem verbesserten Wohlbefinden, einem Gefühl der Ausgeglichenheit und allgemeiner Zufriedenheit einher. Auf physiologischer Ebene schlägt sich Entspannung in einer Abnahme von Muskeltonus, Blutdruck und Herzfrequenz nieder, Blutgefäße und Bronchien weiten sich. Zentralnervös kommt es zu einer Zunahme der Alpha- und Theta-Wellen im EEG. Definition: Entspannungsverfahren sind Methoden zur Absenkung des psychophysiologischen Erregungsniveaus eines Organismus. Definition Ende. Abschnitt 10.2 Darstellung einzelner Verfahren. Neben bestimmten Formen der Entspannung mit einer teils sehr langen Tradition, Yoga, Tai Chi, Herzensgebet, Meditation, imaginative Techniken werden heute im Rahmen psychologischer Interventionen insbesondere die progressive Muskelrelaxation, PMR, achtsamkeitsbasierte Verfahren, siehe Kapitel 11, Band 2, das autogene Training, AT, hypnotherapeutische und imaginative Techniken sowie verschiedene Formen des Biofeedbacks angewandt. Unterabschnitt 10.2.1 Progressive Muskelrelaxation nach E. Jacobson. Beschreibung: Die progressive Muskelrelaxation, PMR nach E. Jacobson, ist das im Rahmen von psychologischen und psychotherapeutischen Interventionen, zum Beispiel im Rahmen der Verhaltenstherapie, am häufigsten eingesetzte Entspannungsverfahren. Durch das abwechselnde An- und Entspannen einzelner Muskelgruppen soll ein fortschreitender, progressiver, psychophysiologischer Entspannungszustand erreicht werden. Wesentlicher Kern ist dabei das Kontrasterleben von aktiv hergestellter muskulärer Anspannung und bewusst wahrgenommener muskulärer Entspannung. Die PMR zeichnet sich durch eine ökonomische Anwendbarkeit, günstiges Aufwand-zu-Nutzen-Verhältnis aus und lässt sich relativ schnell erlernen, da die Inhalte sehr konkret und nachvollziehbar sind. Durchführung. Für die konkrete Durchführung nimmt der Patient in einer bequemen Position Platz und schließt die Augen. Der Therapeut weist ihn an, sich auf eine bestimmte Muskelgruppe, siehe Praxisteil, zu konzentrieren. Auf das Startsignal des Therapeuten hin spannt der Patient die aktuelle Muskelgruppe bewusst leicht an und hält die Anspannung für ca. 5 bis 7 Sekunden. Anschließend wird der Patient aufgefordert, die Muskeln langsam wieder locker zu lassen und dabei ganz bewusst auf die empfundenen Unterschiede zwischen der abklingenden An- und zunehmenden Entspannung zu achten. Dieses Vorgehen wird für verschiedene Muskelgruppen wiederholt. Abweichungen bezüglich Muskelgruppenauswahl oder Reihenfolge sind prinzipiell möglich. Jacobson selbst arbeitete in der Ursprungsversion der PMR mit 30 Muskelgruppen, es existieren aber auch weniger zeitintensive Varianten, wie zum Beispiel nach Bernstein und Borkowitsch, die mit 16 Muskelpartien beginnen, welche im weiteren Verlauf aber auf bis zu 4 reduziert werden können. Eine Weiterentwicklung der PMR stellt die angewandte Entspannung nach Öst dar. Mit dieser methodischen Vorgehensweise soll das Generalisieren der Entspannungsfähigkeit gefördert werden. In diesem Fall wird zunächst ein Entspannungsverfahren vermittelt, welches dann zunehmend verkürzt wird, sodass der Patient am Ende in der Lage ist, die Entspannungsreaktion bei Bedarf relativ schnell in 5 bis 30 Sekunden zu aktivieren. Dieses Verfahren hat sich zum Beispiel in der Therapie der generalisierten Angststörung als effektiv erwiesen, wo die Entspannungsreaktion zur systematischen Bewältigung akuter Sorgen eingesetzt wird. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass angewandte Entspannung umso effektiver wirkt, je regelmäßiger der Patient das Entspannungsverfahren auch außerhalb der Problemsituation in der Langform trainiert. Die einzelnen Therapieschritte der angewandten Entspannung zeigt Tabelle 10.1 im gedruckten Buch. Im verhaltenstherapeutischen Bereich wird die PMR häufig bei der Therapie von Angsterkrankungen mittels systematischer Desensibilisierung eingesetzt. Siehe Kapitel 3, Band 2. Durch eine stufenweise Konfrontation in Sensu mit angstauslösenden Reizen während eines durch die PMR hergestellten entspannten Zustandes soll es zu einer konditionierten Hemmung der Angstreaktion kommen, gleich reziproke Inhibition. Dies ist möglich, da Entspannung als ein Zustand definiert ist, der nicht zeitgleich mit Angst auftreten kann. Empirische Fundierung. Die PMR gilt nicht nur als das am weitesten verbreitete, sondern auch als das wissenschaftlich am besten untersuchte Entspannungsverfahren. Eine Vielzahl von Studien konnte zeigen, dass die PMR vor allem als Maßnahme zur Stressbewältigung und Anspannungsreduktion, bei chronischen Schmerzzuständen, zum Beispiel Spannungskopfschmerzen, essentieller Hypertonie, Bluthochdruck, generalisierte Angststörung, Schlafstörungen sowie bei allgemeinen psychosomatischen Beschwerden mittlere bis große Effekte erzielen kann. Unterabschnitt 10.2.2 Biofeedback. Beschreibung. Unter dem Begriff Biofeedback fällt eine Reihe unterschiedlicher Methoden, deren gemeinsames Anliegen darin besteht, physiologische Vorgänge, die dem Bewusstsein meist schwer zugänglich sind, durch technische Hilfsmittel wahrnehmbar zu machen. Dies können optische oder akustische Signale sein, die beispielsweise physiologische Parameter wie Herzfrequenz, Muskeltonus, Atmung, Durchblutung, Hirnströme oder Hautleitfähigkeit, Bio, systematisch rückmelden. Feedback. Aufgabe des Patienten ist es dabei, diese körperlichen Vorgänge unter Zuhilfenahme der Feedback-Funktion in eine therapeutisch gewünschte Richtung zu verändern. Durch diese aktive Steuerung psychophysiologischer Prozesse lernt der Patient seine Beschwerden entweder direkt, zum Beispiel Blutdrucksenkung bei Hypertonie, oder indirekt, zum Beispiel Förderung genereller Entspannungsfähigkeit, positiv zu beeinflussen. Ein häufig eingesetztes Feedbacksignal ist die an der Oberfläche gemessene Hauttemperatur, die zu unterscheiden ist von der Körpertemperatur. Die Hauttemperatur ist unter anderem von der Sympathikusaktivität abhängig. Je niedriger diese ist, desto höher sind die Durchblutung im Hautareal und damit die Hauttemperatur. So kann beispielsweise das Ansteigen der Hauttemperatur eines Patienten, während er aufgefordert wird, sich zu entspannen, mit einer proportional immer tiefer und leiser werdenden Tonfolge hörbar gemacht werden. Bereits kleine Veränderungen werden erfasst und über den Ton verstärkt. Biofeedback kann in unterschiedlichen Formen ausgeübt werden. Tabelle 10.2 im gedruckten Buch gibt eine Übersicht. Durchführung. Anwender der Biofeedback-Methode sollten neben Kenntnissen über verschiedene Entspannungstechniken auch über Grundkenntnisse der rückgemeldeten körperlichen Vorgänge sowie der Funktionalität der verwendeten Geräte verfügen. Der Patient nimmt in der Regel vor einem Computerbildschirm Platz und bekommt die Instrumente angelegt. Je nach Biofeedback-Art können dies Elektroden oder andere Messfühler sein. Anschließend folgt die Instruktion, wie mit dem technisch dargebotenen Signal verfahren werden soll. Zum Beispiel versuchen Sie, den Zeiger so weit wie möglich nach links zu bewegen, indem Sie die entsprechende Muskelpartie immer weiter entspannen. Nach einer systematischen Übungsphase hat schließlich der Transfer der erlernten Kontrollstrategien in den Alltag besondere Bedeutung für den Therapieerfolg. Der Patient sollte die Selbstregulation letztlich sowohl im Labor als auch im realen Leben beherrschen, um seine individuellen Symptome selbst aktiv und effektiv zu beeinflussen. Durch den Einsatz von Biofeedback können beim Patienten Sensitivität für körperliche Vorgänge, selbstregulatorische Fähigkeiten und Selbstwirksamkeitserwartung steigen. Siehe Fallbeispiel. Fallbeispiel Biofeedback. Herr G., ein 52-jähriger Marketingdirektor, leidet seit etwa einem Jahr fast täglich unter Kopfschmerzen und Einschlafproblemen, was zu einer effektiven Schlafzeit von unter 4 Stunden täglich führt. Die Beschwerden verstärkten sich deutlich vor einem halben Jahr, als die Arbeitsbelastung aufgrund einer Firmenfusion zunahm. Um trotz Kopfschmerzen arbeiten zu können, greift Herr G. etwa dreimal wöchentlich zu Schmerzmedikamenten. Sein Arzt diagnostizierte Bluthochdruck, essentielle Hypertonie, und riet ihm, neben einer Gewichtsreduktion mehr für seine Entspannung zu tun. In der Psychotherapie wird zunächst ein Stressentspannungstest durchgeführt, bei dem Herrn G.'s Reaktion auf Stress, zum Beispiel Kopfrechnen, eine Rede halten, anhand der Hautleitfähigkeit, Schweißdrüsenaktivität und der Muskelaktivität in Stirn- und Schulter-Nackenmuskulatur erfasst wird. Vor und nach der Stressphase wird Herr G. gebeten, sich möglichst zu entspannen, was ihm nicht gut gelingt. Es fällt auf, dass Herr G. einerseits stark mit Muskelanspannung und Schwitzen auf die Belastung reagiert, andererseits Unterschiede im Anspannungsniveau schlecht differenzieren kann. Zur Verbesserung der allgemeinen Entspannungsfähigkeit wird ein Biofeedback-Handerwärmungstraining durchgeführt. Außerdem wird dem Patienten die progressive Muskelentspannung vermittelt, die er abends vor dem Einschlafen zu Hause durchführt. Die Handtemperatur wird dem Patienten als Barometer rückgemeldet, dass er durch Handerwärmung, als physiologischer Parameter für Zunahme der Entspannung, zum Ansteigen bewegen soll. Nach anfänglichen Schwierigkeiten gelingt es dem Patienten innerhalb von 5 Sitzungen recht gut, mit Hilfe von imaginierten Ruhebildern und Atementspannung die Handtemperatur zu steigern und sich innerlich zu entspannen. Neben der verbesserten Entspannungsfähigkeit entwickelt Herr G. eine zunehmend differenziertere Wahrnehmung für Anspannungszustände im Alltag, die er durch den Einsatz der erlernten Entspannungsstrategien kurzfristig reduziert. Gleichzeitig hat ihn die verbesserte Wahrnehmung seiner häufigen Anspannung motiviert, auch an seinem Lebensstil zu arbeiten. Insgesamt hat das Entspannungstraining die Kopfschmerzhäufigkeit auf etwa einmal wöchentlich reduziert und die Schlafzeit auf durchschnittlich 6,5 Stunden erhöht. Fallbeispiel Ende. Empirische Fundierung. Verschiedene Meta-Analysen und Übersichtsarbeiten bestätigen die Effektivität von Biofeedback unter anderem bei Kopfschmerzen von Spannungstyp, bei Migräne, bei Gesichtsschmerz, Rückenschmerzen, Hypertonie und ADHS. Unterabschnitt 10.2.3. Imaginative Entspannungsverfahren. Beschreibung. Der Begriff imaginative Verfahren steht stellvertretend für alle Verfahren, bei denen Veränderungen psychologischer und physiologischer Parameter über mentale Vorstellungsprozesse erreicht werden sollen. Es handelt sich hierbei nicht um eine fest umschriebene Methode mit einer eindeutigen Zielsetzung. Vielmehr können mit imaginativen Techniken auch sehr unterschiedliche Ziele verfolgt werden. Zum Beispiel kognitive Probe neu zu erlernenden Verhaltens, Konfrontation mit angstauslösenden Reizen etc. Entsprechend finden sich Elemente imaginativer Techniken innerhalb verschiedenster Verfahren wieder, zum Beispiel Meditation, Hypnose, systematische Desensibilisierung, autogenes Training. Durchführung. Da imaginative Verfahren keine einheitliche Klasse darstellen, kann die konkrete Durchführung je nach Indikation oder Kombination mit anderen Methoden variieren. Wenn das Ziel des Einsatzes die Herstellung einer Entspannungsreaktion ist, folgt für die Durchführung, dass der Imaginationsinhalt für den Patienten mit Entspannung assoziiert sein sollte. Eine beispielhafte Anwendung ist die sogenannte Fantasiereise. Ein Sprecher oder Erzähler liest eine Geschichte vor, die den Zuhörer dazu anregen soll, aus der Vielfalt seiner Erfahrungen, Wünsche und Fantasien ein inneres Bild zu entwickeln. Siehe Praxisteil. Wichtig ist hierbei, dass sämtliche Sinne angesprochen werden, also dass Geräusche, Hautempfindungen, Geschmack und auch Gerüche vorkommen. Inhaltlich sind derartige Geschichten meist relativ einfach gehalten, damit sie möglichst viel Raum für individuelle Assoziationen und Interpretationen lassen. Dabei ist zu beachten, dass angenommen wird, dass ca. 10% der Patienten nicht über ein ausgeprägtes Vorstellungsvermögen verfügen und der Einsatz von imaginativen Verfahren sich in diesem Fall folglich schwieriger gestalten kann. Für die Praxis. Fantasiereise Insel. Stell dir vor, du erwachst eines Morgens von den ersten Strahlen der Sonne auf deinen geschlossenen Augenlidern. Du riechst die morgenkühle Luft. Du hörst Möwen über dir. Als du deine Augen öffnest, siehst du, dass du auf einer Insel bist. Du liegst auf warmem, weichem Sand. Du siehst auf das offene, blaue Meer. Die Morgensonnenstrahlen spiegeln sich auf dem Wasser. Kleine Wellen rollen an den Strand und bringen ein paar Muscheln mit. Du siehst die Wellen ankommen und wieder fortgehen. Du siehst eine Weile den Wellen zu. Du atmest die klare Morgenluft ein. Sie ist frisch und salzig und schmeckt nach einem wunderschönen Tag. Du atmest tief durch und richtest dich auf. Du betrachtest die Insel, auf der du erwacht bist. Hohe Palmen breiten ihre Blätter über der Insel aus und spenden ihr Schatten. Du erhebst dich und gehst zu den Palmen. An einer Stelle stehen die Palmen besonders dicht. Dort wachsen Pflanzen mit großen Blättern. Zwischen den Pflanzen sprudelt eine kleine Quelle, an der du dich erfrischst. Du spazierst nun ein wenig über die Insel. Sie ist nicht sehr groß. Niemand stört deine Wege. Du hast die ganze Insel für dich allein. Ihre ganze Schönheit und Lieblichkeit ist nur für dich bestimmt. Du lässt die Augen schweifen über die Insel und das Meer. Du genießt die Ruhe und den Frieden. Du fühlst dich vollkommen glücklich. Du setzt dich wieder an den Strand und siehst noch eine Weile auf das Meer hinaus. Du atmest nun tief durch. Du reckst die Arme und streckst und regelst dich wie eine Katze. Du öffnest langsam die Augen. Du gewöhnst dich an das helle Licht und kehrst langsam, ganz in deinem Tempo, wieder ins Hier und Jetzt zurück. Praxisteil Ende. Empirische Fundierung. Zur Effektivität imaginativer Verfahren als Entspannungsverfahren gibt es aufgrund der großen Heterogenität gemäß der Richtlinien der Agency of Healthcare Research and Quality, AHRQ, keine ausreichenden empirischen Belege. Unterabschnitt 10.2.4. Hypnose. Beschreibung. Bei hypnotherapeutischen Methoden wird der Patient in einen bewusstseinsveränderten, schlafähnlichen Trancezustand versetzt. Damit wird angestrebt, eine Haltung minimalen Widerstands bzw. maximaler Akzeptanz zu erzeugen, in der eine Vielzahl therapeutischer Interventionen möglich ist. Zum Beispiel können unter Hypnose kognitive Neubewertungen durchgeführt, aber auch die Kopplung von Vorstellungen und physiologischen Reaktionsmustern verändert werden. Hypnotische Verfahren enthalten also Entspannungselemente, gehen in der eigentlichen Zielsetzung aber weit über die reine Entspannung hinaus. Die Hypnose wird zu den imaginativen Verfahren gezählt. Durchführung. Der hypnotische Zustand wird mittels verschiedener Techniken der Trance-Induktion, wie zum Beispiel Augenfixationsmethoden, Pendel oder verbaler Anweisungen, Suggestionen, herbeigeführt. Durch diese speziellen Rituale engt sich die Wahrnehmung des Hypnotisierten zunehmend ein und die Kritikfähigkeit des Patienten wird sowohl gegenüber externalen Reizen, zum Beispiel Geräuschen, als auch internalen Reizen, Gedanken, Körperempfindungen, reduziert. Innerhalb dieses Zustands ist der Hypnotisierte in erhöhtem Maße beeinflussbar und für therapeutische Suggestionen empfänglich. Soll das Verfahren mit dem Ziel eingesetzt werden, Entspannung und Wohlbefinden zu fördern, kann der Therapeut den Patienten anleiten, sich Situationen vorzustellen, die für ihn mit Entspannung verbunden sind und ihm das Gefühl vermitteln, Energiereserven freizusetzen, oder Situationen, die eine positive emotionale Bedeutung für ihn haben. Allerdings unterscheiden sich Menschen besonders stark in der Fähigkeit, inwieweit sie hypnotisierbar sind oder nicht. Inzwischen geht man davon aus, dass Hypnotisierbarkeit als einigermaßen stabiles Persönlichkeitsmerkmal betrachtet werden kann. RTT rund 60. Nur 10-20% aller Menschen werden demnach als gut bis sehr gut, 60-70% als mittelmäßig und 10% als nicht hypnotisierbar eingeschätzt. Empirische Fundierung. Hypnotherapeutischen Techniken wird, jedoch meist in Verbindung mit verhaltenstherapeutischen Kurzprogrammen, eine gute Wirksamkeit, beispielsweise bei chronischen Schmerzen, bestätigt. Des Weiteren liegen positive Wirksamkeitsnachweise im Rahmen von Rauchstopp-Interventionen, bei Geburtsschmerz, Zahnbehandlungen, Warzen, Schlafstörungen und vereinzelt bei Angststörungen vor. Wenig wirksam gelten hypnotische Verfahren bei Abhängigkeitserkrankungen und Bluthochdruck. Unterabschnitt 10.2.5. Autogenes Training nach J.H. Schulz. Beschreibung. Das autogene Training, AT, ist ein auf der Grundlage der Hypnose entwickeltes Verfahren. Dabei leitet der Anwender, wie dem Begriff autogen bereits zu entnehmen ist, den Entspannungszustand durch konzentrative Autosuggestionen selbst ein. Intention des Begründers J.H. Schulz war es, auf diesem Weg eine größere Unabhängigkeit des Patienten vom Hypnotiseur zu erreichen. Im Vergleich zur PMR erreicht der Anwender beim AT die Entspannung vorwiegend über kognitive Aufmerksamkeitsprozesse. Durchführung. Die Übungen des AT sollten idealerweise, wie die meisten gängigen Techniken, in einem ruhigen, leicht abgedunkelten Raum und in einer für den Patienten angenehmen Position im Liegen, Sitzen oder in der sogenannten Droschkenkutscherhaltung durchgeführt werden. Zu Beginn geht es vor allem darum, einströmende Gedanken, Bilder, Vorstellungen und Assoziationsketten schrittweise abzuschalten. Hierzu kann der Therapeut ein festgelegtes Ritual vorschalten, das die Teilnehmer, beispielsweise mit der wiederholt und ruhig aufgesagten suggestiven Formel »Ich bin ganz ruhig«, physiologisch dahingehend deaktiviert, dass sie im weiteren Verlauf die eigentlichen Übungen des AT ausführen können. Im Folgenden geht der Therapeut die 6 Standardübungen des AT durch, welche sich direkt auf die relevanten psychophysiologischen Prozesse Atmung, Herzschlag, Durchblutung beziehen. Siehe Praxisteil. Hierbei sollen sich die Patienten etwas vorstellen, das sich im Anschluss auch tatsächlich einstellt. Durch regelmäßiges Trainieren lernt der Patient nach und nach diese Übungen selbst durchzuführen und somit die Entspannung auch ohne Instruktion des Therapeuten einzuleiten. Für die Praxis. Die 6 Standardübungen des AT. Erstens, schwere Übung. Beide Arme sind schwer, ganz schwer. Zweitens, Wärmeübung. Beide Arme sind warm, angenehm warm. Drittens, Herzübung. Das Herz schlägt ruhig und kräftig. Viertens, Atmungsübung. Die Atmung ist ruhig und gleichmäßig. Fünftens, Sonnengeflechtsübung. Der Bauch ist warm, strömend warm. Und sechstens, Stirnkühleübung. Die Stirn ist kühl, angenehm kühl. Bei der Herzübung ist zu beachten, dass diese bei einigen Patienten, vor allem mit Beschwerden im Bereich der inneren Medizin, zu verstärktem Herzklopfen führen kann und in diesem Fall nicht ganz unproblematisch einzusetzen ist. Eine Möglichkeit wäre, das Wort Herz durch Puls zu ersetzen. Sollte auch dies nicht funktionieren, so ist auf die Herzübung zu verzichten. Bei ähnlichen Problemen innerhalb anderer Übungen kann ebenso vorgegangen werden. Praxisteil Ende. Neben den dargestellten psychophysiologischen Standardübungen gibt es sogenannte Oberstufenübungen, die zum Teil psychoanalytische, imaginative oder auch meditative Techniken integrieren, und spezielle Übungen, zum Beispiel organspezifische Formeln, welche in ihrer Zielstellung jedoch über Entspannung hinausgehen und daher hier nicht weiter dargestellt werden sollen. Empirische Fundierung. Trotz der großen Verbreitung des Verfahrens ist die wissenschaftliche Befundlage zur Wirksamkeit des AT um einiges weniger eindeutig als beispielsweise bei der PMR. Bei folgenden Krankheitsbildern liegen mehrere Studien vor, die eine Verbesserung durch AT im Bereich mittlerer Effektstärken belegen: Kopfschmerzen, Hypertonie, Asthma bronchiale, funktionelle Schlafstörungen, unspezifische somatoforme Symptome und Neurodermitis. Bei Vergleichen mit anderen psychologischen Interventionen, Verhaltenstherapie, Biofeedback, PMR etc., zeigte sich allerdings im Mittel eine leicht geringere Effektivität des AT. Abschnitt 10.3. Indikationen und Kontraindikationen. Unterabschnitt 10.3.1. Indikationen. Grundsätzlich sollte der Einsatz von Entspannungsverfahren immer dann erwogen werden, wenn ein erhöhtes psychophysiologisches Erregungsniveau zur Aufrechterhaltung der zu behandelnden Symptomatik beiträgt. Vor diesem Hintergrund gelten unter anderem Angst-, Schlaf- und somatoforme Störungen als klassische Anwendungsgebiete. Darüber hinaus konnten positive Effekte bei Konzentrationsstörungen, aggressivem Verhalten, ADHS und einer Reihe körperlicher Erkrankungen, zum Beispiel Herz-Kreislauf-Beschwerden wie Hypertonie, nachgewiesen werden. Entspannungsverfahren lassen sich dabei zum einen in Form einer regelmäßig praktizierten Übung zur generellen Steigerung des Entspannungsniveaus einsetzen, zum anderen können sie als Hilfestellung für die erfolgreiche Bewältigung akuter Belastungssituationen dienen, sogenannte angewandte Entspannung. Bei entsprechender Adaption ist der Einsatz von Entspannungsverfahren prinzipiell ab dem Kleinkindalter, zum Beispiel in Form von Entspannungsgeschichten, bis ins hohe Alter möglich. Bei angemessener Berücksichtigung von Kontraindikationen gilt die geringe Wahrscheinlichkeit unerwünschter Nebenwirkungen als großer Vorteil von Entspannungsverfahren. Zu den wichtigsten Kontraindikationen zählen Hypotonie, niedriger Blutdruck. Bei Patienten mit niedrigem Blutdruck sind alle Verfahren, die eine zusätzliche Weitung der Gefäße verursachen, kontraindiziert. Dies gilt ebenso für den Einsatz bei vagovosalen Synkopen, neural vermittelnde Bewusstlosigkeit, oder bei Patienten mit einer Blutspritzenphobie, deren zentrales Kennzeichen ein Abfallen des Blutdrucks ist. Im Bereich der körperlichen Erkrankungen gelten darüber hinaus Gefäßspasmen, Bradykardie, Herzschlag unter 60 Schläge pro Minute, bestimmte Atemwegserkrankungen, zum Beispiel Asthma, da hier durch die Atemverlangsamung die Ateminsuffizienz verstärkt werden kann, und akute Migräneattacken als Kontraindikationen. Akute Psychosen. Entspannungsverfahren eignen sich nicht zur Bewältigung akuter psychotischer Symptomatik, werden aber erfolgreich zur Rezidivprophylaxe nach Abklingen der akuten Symptome eingesetzt. Entspannungsverfahren werden bei den meisten Störungen nicht als alleinstehende Intervention, sondern als Komponente eines umfassenden Therapieplans eingesetzt. Unterabschnitt 10.3.2. Mögliche Probleme bei der Durchführung. Neben den vielfältigen Anwendungsbereichen von Entspannungsverfahren einerseits und klaren Kontraindikationen andererseits, gibt es auch Bereiche, in denen ihr Einsatz mit spezifischen Problemen verbunden sein kann. Diese Probleme müssen nicht zwingend gegen den Einsatz dieser Verfahren sprechen, sollten aber zumindest bei der Planung der konkreten Umsetzung berücksichtigt werden. Sexuelle Missbrauchsopfer. Für Patienten mit sexuellen Missbrauchserfahrungen kann bereits das Setting, zum Beispiel stiller und abgedunkelter Raum, mit geschlossenen Augen auf dem Boden liegen, traumatische Erinnerungen auslösen und sogar bis hin zu Panikattacken führen. Panikattacken. Auch wenn sich Entspannungsverfahren grundsätzlich positiv auf eine Angstsymptomatik auswirken können, zum Beispiel zur Reduktion des allgemeinen Anspannungsniveaus, erscheint es problematisch, sie als ausschließliche Methode zur Angstreduktion innerhalb einer Panikattacke einzusetzen. Verschiedene Studien zeigen, dass der langfristige Erfolg in der Therapie von Panikstörungen abnimmt, wenn Patienten instruiert werden, während der Paniksituation zu entspannen, eventuell weil Entspannung als Vermeidungsverhalten eingesetzt wird. In besonderen Fällen kann es darüber hinaus auch zu einer paradoxen Reaktion kommen, sogenannte Relaxation-Induced Anxiety, RIA, also zu einem durch die Entspannung ausgelösten Angstzustand. Angst vor Kontrollverlust. Die mit dem Zustand der Entspannung verbundene Passivität kann bei Patienten mit Angst vor Kontrollverlust aversive Gefühle auslösen. Auch wenn sich Entspannungsverfahren vielfältig einsetzen lassen, sollte sich die Auswahl eines geeigneten Verfahrens immer nach der empirischen Befundlage bezüglich der konkreten vorliegenden Störung sowie den individuellen Bedürfnissen und gegebenenfalls den Vorerfahrungen des Patienten richten.